Talk mit Tees. Mit
Tees. Wir sollten alle entspannter sein. Dafür sorgt jetzt Jan Becker, Mentalist, Hypnosetrainer, Hypnosetherapeut, der schon in großen Aktionen ganze Massen von Menschen innerhalb von Sekunden in einen Tiefschlaf versetzt hat. Sein neues Buch heißt Entspannt schaffst du alles. Hallo nach Berlin.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
Oder auch der sanfte Schädelchirurg, wie ja immer gerne zitiert wird. Wer hat sich das ausgedacht?
Die Süddeutsche Zeitung hat sich das ausgedacht. Fand ich sehr lustig. Ja. Der sanfte Schädelchirurg.
Als du das erste Mal gelesen hast und gehört hast, was hast du da gedacht?
Na, erst war ich natürlich ein bisschen irritiert, dass ich, was hat denn das jetzt mit Chirurgie zu tun? Aber dann habe ich es natürlich schon verstanden. Also ich öffne eben Köpfe und dann wird da was repariert und dann läuft es ganz gut weiter. Das ist so meine Intention sozusagen.
Du, dein erstes Gespräch dieses Jahr in kurzen Hosen.
Definitiv. Es ist Sommer hier in Berlin, die Sonne scheint, es ist 25 Grad, dachte ich, Mensch, ist doch perfekt.
Das fängt doch schon mal total entspannt an hier,
Das ist es.
Dieses Gespräch. Ja. Das neue Buch, das heißt, entspannt schaffst du alles.
Ja.
Aber Jan, das kann man jetzt so auch nicht sagen eigentlich.
Naja, irgendwie schon. Also es hat ja einen sehr persönlichen Bezug, dass ich eben gemerkt habe, im Stress schaffst du nichts. Ja? Es hat mich ja selbst sehr aus dem Leben gerissen durch eine Erkrankung, die eben auch durch Stress entstanden ist. Und man muss schon irgendwo sagen, also gerade heute Morgen hatte ich wieder in meiner Praxis einen Klienten, der große Hotels führt und er meinte zu mir, hat halt überhaupt keine Zeit mehr, Visionen zu entwickeln. Weiter, er ist nur noch im Handeln und nur noch am Tun. Und immer nur dann, wenn er vielleicht morgens am Frühstückstisch sitzt oder unter der Dusche, hat er plötzlich nochmal eine neue Idee. Und das zeigt es eigentlich. Also erst wenn du in die Entspannung kommst, kannst du neue Ideen entwickeln und hast die Möglichkeit mal dein Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen und mal neu einzuordnen und neue Wege zu gehen.
Wann ist man denn entspannt genug? Also, weißt du, ich meine, wenn ich sage, oh ja, stimmt, mir müsste mal wieder was einfallen, ich müsste mal wieder ein bisschen kreativer sein, aber dazu muss ich vielleicht entspannt sein. Ich kenne das übrigens unter der Dusche.
Ja, ne?
Unter der Dusche. Verrückterweise, es kommen Ideen, es kommen Gedanken, wie von alleine.
Genau.
Vor allem Ideen unter der Dusche.
Ja, und ich glaube genau, das ist dann dein Entspannungszustand sozusagen. Also es ist immer unterschiedlich. Ne? Entspannung bedeutet nicht einfach nur rumliegen und nichts tun, sondern vielleicht können wir es definieren, vielleicht durch einen spielerischen Moment, also immer dann, wenn ich mich nicht gezwungen fühle, sondern wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich darf oder ich will, das ist wahrscheinlich auch schon so eine Form der Entspannung. Das ist für jeden unterschiedlich zu bewerten und tatsächlich so kurz vorm Einschlafen, kurz nach dem Aufwachen oder wenn wir unter der Dusche stehen oder im Bad liegen, dann kommen uns die guten Ideen und das ist, versuche ich mit dem Buch eben klarzumachen, durch einfache kleine Methoden und Ideen diese Entspannung herbeizuführen.
Da wollen wir auch gleich noch sprechen über diese Methoden. Ich habe witzigerweise mal gelesen, dass, hat irgendein Wissenschaftler auch herausgefunden, unter der Dusche, und ich bin nicht der Einzige, dem gute Sachen kommen, unter der Dusche, dass diese Wärme irgendwas im Gehirn, irgendwas dort aufweicht und dadurch fließen Neuronen anders oder ich krieg's nicht mehr hin.
Ja, aber wahrscheinlich ist der Blutfluss auch anders. Ne? Also in der Anspannung, wenn wir angespannt sind, brauchen unsere Muskeln eben sehr viel Blut sozusagen und dann muss das da zirkulieren. In der Entspannung kann unser Gehirn wird wohl sehr gut durchblutet und dann kommt dieses Wärmegefühl auch auf. Ich war auf dem Berg Athos, muss ich ein kleines bisschen ausholen, das ist im Grunde genommen Griechenland, Thialdiki ist diese Inselgruppe und das ist der Berg Athos, das ist so das spirituelle Zentrum der orthodoxen Christen sozusagen, gerade der Griechen. Da dürfen leider nur Männer hin, aber es ist wunderschön, also es ist über 1000 Jahre alt und du hast alte Klöster, die am Berg hängen und du hast riesige Bibliotheken mit uralten Schriften, also über 800.000 Jahre alt. Da sind Geheimnisse und das ist wunderschön.
Warum dürfen da nur Männer hin?
Ja, das ist irgendwie, die schützen sich, das ist wohl dann eine religiöse Sache.
Okay.
Das ist so ein Moment, keine Ahnung, sie versuchen dann ihre alte Religion dann irgendwo da zu schützen sozusagen. Und das ist so die Vorstellung.
Ein bisschen von gestern, ne?
Ja, obwohl die Orthodoxen ja auch tatsächlich heiraten dürfen. Ne? Also es ist ganz verquer, also es ist ganz komisch.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich eben gefragt, warum, weil du brauchst ein Visum und warum darf ein Europäer nur 4 Tage dort bleiben. Und ein Grieche braucht von seiner Frau eine Unterschrift, dass er länger bleiben darf. Das ist sehr lustig.
Der Mann braucht von der Frau, die da nicht hin dürfte,
genau,
so eine Unterschrift. Und Griechenland.
Und der Mönch meinte eben zu mir, wir haben es hier so schön gemacht. Wir hatten also 1000 Jahre lang Zeit, den schönsten Ort der Welt zu schaffen. Das meinte dieser Mönch zu mir, der dort lebte. Ja. Und deshalb, jeder, der hierher kommt, will hier bleiben. Es ist so schön, der will nicht mehr zurück in die Welt.
Ja.
Und das war für mich so inspirierend, weil ich dachte, wie wäre es eigentlich, wenn wir in uns den schönsten Ort der Welt bauen könnten? Schaffen wir es, so einen wunderschönen Ort in uns zu schaffen, wo wir einfach nicht mehr weg wollen?
Okay, das klingt dann aber schon wieder
eine Entspannung.
Das klingt dann aber schon wieder anders. Schaffen wir es, einen schönen Ort in uns zu bauen, als den schönsten der Welt? Das Ziel ist ein bisschen groß.
Das ist dann wieder, ja. Aber ich meine, das Ziel darf ja immer groß sein. Und wenn man dann einen schönen Ort baut, ist das auch perfekt. Ja.
Also es geht um Stressabbau, weil um uns herum, Informationsflut, wir haben eine Deadline, jeder muss arbeiten, manchmal noch die Kinder gleichzeitig versorgen, alles unter einen Hut bringen. Wir alle kennen das aus unseren eigenen Firmen und Betrieben und Unternehmen. Immer weniger Leute müssen immer mehr Arbeit machen, das ist überall so. Aber die wenigsten Leute schaffen es natürlich, dauerhafte Anpassungen in ihrem Leben vorzunehmen.
Ja.
Warum?
Es hat was mit unserem gesellschaftlichen System zu tun. Also wenn ich bei meinen Seminaren, habe ich oft Leute aus der Wirtschaft und die haben sehr hohe Positionen im Betrieb, in den Firmen. Und mir wird immer wieder dann in dem Moment geäußert, es hat sich nichts verändert. Also ich habe die Ausbildung dort gemacht, da dachte ich, jetzt mache ich den nächsten Karriereschritt, da verändert sich was. Aber es hat sich nichts verändert, gefühlsmäßig. Mein Kontostand wurde ein bisschen größer, ja. Mhm. Bis hin zum Vorstandsvorsitzenden, der dann vor mir sitzt, sagt, ich bin einfach nur noch gescheitert. Es hat sich nichts verändert. Meine Arbeit wurde nicht leichter, im Gegenteil. Verdiene jetzt zwar mehr Geld, aber der Stress hat einfach zugenommen. Was ist es? Und mir schoss es vor kurzem so einmal in den Sinn, wo ich dachte, ja, im Grunde genommen leben wir in einer Gesellschaft der Assistenten. Also wir werden von Anfang an als Assistenten ausgebildet. Wir assistieren und das ist was Gutes. Also wir assistieren dem Unternehmen, für das wir arbeiten. Auch jeder Selbstständige assistiert seiner Idee eventuell, ja, seinem eigenen Unternehmen. Und darin sind wir richtig gut. Uns fällt das aber meist nicht auf, dass wir Assistenten sind. Also assistieren, wir reiben uns auf und stellen uns nie die Frage, wann habe ich denn zum letzten Mal mir selbst assistiert? Ja, also etwas, das ich gut kann, für andere, warum mache ich das nicht für mich selbst? Und wenn du dann...
Wie zum Beispiel, was könnte das sein?
Naja, eben mal zu gucken, wie geht's mit meinem Wohlgefühl? Also was kann ich tun, dass ich mich wohler fühle in meiner Haut?
Merken wir ja oft gar nicht,
das merken
ob es uns gut geht oder schlecht.
Erst am Ende, ja. Das ist eine ganz interessante Sache. Unsere Sinne sind immer nach außen gerichtet. Also wir sehen das, was um uns herum ist. Wir spüren Berührungen von außen. Wir hören Töne und Gerüche von außen. Aber irgendwie gibt es keine Sinnlichkeit für das, was wichtig ist, was uns am Leben erhält. Unseren Herzschlag, den spüren wir kaum. Wir spüren nicht, was unsere Bauchspeicheldrüse macht. Wir spüren nicht, was unsere Nieren machen. Nach innen gibt es eigentlich gar keine Sinne. Obwohl das wichtigste Element im Grunde genommen ist, das sind die Dinge, die uns am Leben halten. Wir spüren es erst dann, wenn dann Fehler auftaucht. Also wenn wir plötzlich, bei mir war es die Bauchspeicheldrüse, ich spüre plötzlich den Schmerz und spüre, ach, das gibt's ja auch. Und da meldet sich diese Organe in uns, melden plötzlich unseren Sinnen, Achtung, hier stimmt was nicht. Und oft ist es so in Stressmomenten, wir tun, wir assistieren und wir müssen dann in den Burnout rein, wir müssen also fast körperlich umfallen, um erstmal zu kapieren, stopp.
Aber wie sollen wir es denn vorher merken? Also wie sollen wir es denn echt merken? Was müssen wir dann wirklich ernst nehmen, was wir nicht ernst nehmen?
Ja, also ernst nehmen müssen wir immer das, was sich nach Zwang anfühlt. Also alles, was dich zwingt, alles, was du nicht mehr tust, weil du es gerne tun möchtest, ist gefährlich. Weil unter stetigem Zwang zu assistieren, haut dich irgendwann komplett raus. Es haut dir, du hast das Gefühl, das ist ja eh auch eine fiese Nummer. Du wirst gezwungen, etwas zu tun vom Gefühl her. Du versuchst dich stetig zu rechtfertigen, dass du der Einzige bist, der das auch kann. Ja? Mhm. Du hast ja eine Kompetenz, du bist vielleicht der Beste im Unternehmen. Ja? Und das führt dich dazu, dass du dich selbst betrügst. Ja? Also das ist so eine Sache, sich gezwungen zu fühlen. Mhm. Ja? Nicht mehr so dieses kindliche Spiel zu haben, nicht mehr so in der Leidenschaft drin zu sein in den Dingen.
Aber das Leben ist natürlich auch kein Spiel. Ne?
Also doch, das Leben ist ein Spiel. Das Leben ist wirklich ein Spiel, weil... ich versuche mein Leben tatsächlich spielerisch zu gestalten, jetzt wieder. Ich habe das vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Das war ja der Moment, der mich da noch krank werden hat lassen, weil es war für mich kein Spiel mehr, es war für mich ein Muss. Ja?
Okay.
Es gibt diesen schönen Moment, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss meine Familie bekochen, abends, ja, dann macht das wenig Spaß. Wenn ich mir sage, ich will meine Familie bekochen, dann habe ich plötzlich eine ganz andere Motivation.
Ja. Und was mache ich jetzt, wenn ich meine Familie bekochen muss heute Abend? Und ich merke auch, dass ich muss und es ist eine Art Zwang. Was mache ich denn dann?
Dann frage ich mich mal wirklich, gehe ich mal kurz zurück und frage, will ich das denn? Und wenn ich das wirklich nicht will, dann bestelle ich bei großen Unternehmen. Ja, oder ich bringe mich dazu, dass ich sage, ja, in Wirklichkeit, ist es wirklich ein Muss? Oder ich will doch auch meiner Familie was Gutes tun. Ja. Und ich kann dir garantieren, das Essen schmeckt dann tatsächlich besser.
Also, aber ich finde das schon mal sehr schön, dass wir mit dieser kleinen, einfachen Frage tatsächlich, kann ich sagen, ich darf das gerade machen oder ich will das machen?
Ja.
Und wenn ich dann nicht Ja antworten kann,
ja,
dann muss ich überlegen, wie sehr stresst mich das und ob ich tatsächlich da irgendetwas machen muss.
Es gibt noch so einen interessanten Moment, das Orakel, das Münzorakel. Ja, also der einfachste echte Zufallsgenerator, den wir kennen, ist ein Münzwurf, Kopf oder Zahl.
Hast du das aus Arthas mitgebracht?
Ja, das kenne ich schon von Kindesbeinen. Okay. Vom Fußballspielen kenne ich das noch, da werden die Seiten ausgewählt. Richtig. Das Interessante ist, dass uns das wirklich eine Antwort geben kann. Und zwar in dem Moment nicht, wenn die Münze fällt, sondern in dem Moment, wenn die Münze fliegt. Da kennen wir immer, also wir haben A oder B, und dann wir kennen den Moment, diese Hoffnung, hoffentlich fällt es jetzt nicht auf den Kopf, weil das bedeutet, ich muss das weitermachen, was ich die ganze Zeit tue. Ja. Und da spricht mein Unbewusstes. Das sagt mir, Moment mal, stopp. Du bist schon in einer Situation, wo du dich gezwungen fühlst, obwohl dein Bewusstsein davon noch gar nichts weiß. Also minimale kleine Ideen, die wir anwenden können, um tatsächlich in eine Form von Entspannung zu kommen.
Bevor wir gleich natürlich jetzt über ein, zwei von diesen Methoden sprechen, die du dir auch ausgedacht hast neu oder die für dich einfach wunderbar funktioniert haben, die du uns auch gerne mitgeben möchtest, will ich ganz kurz nochmal sprechen über diesen Moment, als tatsächlich auch du, der Typ, der eigentlich alles weiß, was mit unserem Körper und mit unserem Kopf vor sich geht, als auch du mal kapitulieren musstest. Und das ist noch gar nicht so lange her, oder? Dass du im Krankenhaus warst, Bauchspeicheldrüse, entstanden durch Stress.
Ganz genau.
Wie schlimm war das?
Das war lebensbedrohlich. Also ich war kurz davor zu sterben. Das war auf Tournee. Ich war in Kiel, hatte dort eine Veranstaltung, bin dann morgens aufgewacht, war alles noch normal. Hab dann gefrühstückt und nach dem Frühstück spürte ich so einen leichten Schmerz in der Magengegend. Dort, wo eigentlich das die Herzgrube ist. Dort spürte ich so einen leichten Druck. Dachte ich, okay, das ist nicht schlimm, da hast du dir vielleicht ein bisschen den Magen heute Morgen verdorben. Das wurde aber innerhalb von 3 Stunden so stark und so schlimm, dass ich nur noch geschrien habe. Okay. Und mein Fahrer, der mich begleitet hat auf Tour, der hat mich dann sofort ins Krankenhaus gebracht. Und es war, also ich konnte nicht mehr denken und gar nichts mehr. Und dann haben sie mich dort tatsächlich sofort unter Morphium gesetzt. War noch so ein paar lustige Momente, dass eine Schwester reinkam und meinte, Jan Becker, sind Sie denn empfindlich, und ich schlag da mal am Schreien und ich wollte mal abklären, wie schlimm ist es wirklich. Dann kam eine andere Schwester, die hatte mein Buch in der Hand. Du kannst schaffen, was du willst, ob ich nochmal schnell signieren kann, was wirklich passiert. Nein. Und du liegst da in diesem Schmerz drin.
Im Sterben, wohlgemerkt.
Eigentlich, fast. Ja, weil also das ist die Bauchspeicheldrüse, das war eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die fängt an, sich selbst zu verdauen, wenn man nichts macht. Das ist eine Krankheit, da bist du 3 Tage. Ich war ja lange in der Mongolei. Wenn mir das mitten in der Steppe in der Mongolei passiert wäre, wäre ich tot gewesen. Ja, okay. So. Und dann lag ich da und war komplett aus dem Leben genommen. Also konnte auch nicht mehr denken, konnte nicht mehr fühlen. Meine Frau meinte, ich war 30 Sekunden ansprechbar, weil ich war unter Morphium. Für mich war es im Grunde genommen, habe ich mich immer gut unterhalten, aber ich war 30 Sekunden ansprechbar, da war ich wieder weg. Okay. Und es war hochkritisch und ich lag also unter intensiven Schmerzen 4 Wochen lang im Krankenhaus. Und das Ganze hat mich so 8 Monate aus dem Leben genommen, sozusagen. Ja. Und das war Stress. Das war tatsächlich Stress, weil ich immer dann nur noch im Zwang gehandelt habe. Neues Buch war raus, du musstest Interviews geben, du musstest versuchen, das zu promoten, du musstest deine Show neu machen, du warst aufgeregt, funktioniert das alles. Also es war so, alles kam in diesem Moment zusammen.
Frag dich mal bitte jetzt gerade heute Vormittag, ich darf dieses Interview machen, ich will dieses Interview machen?
Genau.
Oder ich muss dieses Interview machen.
Und glaub mir, genau das habe ich gemacht. Also ich habe 2 Sachen. Ich habe mich gefragt, darf ich das? Will ich das? Ja. Und es kam ein Ja raus, tatsächlich. Und ich habe ein inneres Mantra, das ist aus dem Buch eine kleine Übung, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Wie möchte ich diesem Interview begegnen?
Aha, ja? Okay, nee, erzähl,
ich höre. Ja, und du setzt dich einfach hin und du machst kurz die Augen zu, du konzentrierst dich auf deine Atmung, dass du ein bisschen runterkommst, weil alleine nur durch die Atmung können wir uns entspannen, durch ein gutes Ausatmen. Und dann stellst du dir die Frage, wie soll ich diesem Interview denn begegnen? Und der erste Gedanke, der kommt, das erste Wort, die erste Idee, das ist dein Mantra. Und bei mir kam Liebe. Lach nicht, aber es kam sofort dieses Gefühl, Liebe. Okay, und dann sagte ich, gut, das ist jetzt mein inneres Mantra, das sagst du dir ein paar Mal auf, hintereinander, 10, 12 Mal. Und du weißt jetzt, wie ich diesem Interview begegnen soll. Und als ich hier reingekommen bin ins Studio, das Erste, was ich gesagt habe und als ich hier gesessen habe, war Liebe. Ja, und das ist ein ganz
zu
anderes,
dir oder zu mir, zu dem mir. Techniker.
Nee, zu mir, innerlich.
Ja.
Und du bist plötzlich dieser Situation nicht mehr ausgeliefert, ja, weil das ist ja auch aufregend, ja, jetzt mit dir hier zu sprechen, du weißt, du kennst die Fragen nicht und so weiter. Ja. Aber du hast plötzlich dich entschieden, wie möchtest du in diesen Moment hineingehen? Du hast selbst die Kontrolle und das führt absolut zu einer Entspannung.
Und wie kam das Wort?
Also einfach aus mir raus.
Es also kam aus dir raus.
Ich sage dann immer, mit welcher Vibration, mit welcher Energie, mit welcher Idee soll ich diesem Interview begegnen? Und das mache ich so eine Stunde vorher. Und das, da kam dieses Wort Liebe. Das ist oft, es sind ganz einfache Worte wie Freude, wie Liebe, wie Stärke oder Kraft. Ja. Das ist vollkommen egal, was kommt. Ja, aber es gibt dir die Möglichkeit, wirklich aktiv diesen Moment zu gestalten und dich nicht übermannen zu lassen von Gefühlen wie Stress, Angst, Zwang und so weiter und so fort.
Ja. In welchen Situationen könnten wir das zum Beispiel so machen?
Na, das kann man jeden Morgen machen, wenn man das möchte.
Sogar morgens,
Also du kannst morgens dir immer ein neues Mantra sozusagen überlegen, kommt aus der Meditation.
Wie Muss ich das immer wiederholen?
Ja, also das Mantra? Ist gut, weil da setzt du das nochmal, du machst es dir bewusst. Ja. Irgendwann, wenn du lange geübt hast, reicht das einmal aus, dir das zu sagen. Und du kannst eben einzelne Momente herauspicken. Also ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch, wie soll ich dem denn eigentlich begegnen? Mit welcher Vibration, mit welcher Idee, mit welchem Gefühl?
Oder ich treffe Schwiegermutter.
Oder treffe meine Schwiegermutter, genau. Wie soll ich ihr begegnen? Ja. Wusstest du eigentlich, dass eine Spinnenphobie oft die Schwiegermutter der Auslöser ist?
Nein.
Doch, aber es ist ein anderes Thema. Naja.
Dann haben vor allem Kinder und Frauen haben Ängste vor Schwiegermütter. Genau. Ich würde das eher anders sehen.
Genau.
Männer, die aber weniger Angst haben vor Spinnen oft.
Ja, ja und dann sagst du dir das nochmal kurz vor der Situation auf. Und es ist ein riesengroßer Unterschied, einfach so eine Situation reinzukommen. Und du wirst vielleicht, du erntest einen blöden Blick, der gar nicht so gemeint ist und dann zieht dich runter oder du hast innerlich das Gefühl, okay, ich begegne diesem Moment einfach mit Liebe. Und das macht schon sehr viel Spaß, das mal jeden Tag für sich auszuprobieren, weil es ganz schnell ist und ganz einfach. Ja.
Aber ist es nicht komisch, dass ausgerechnet du gestresst warst
und
das wirklich solch fatale Auswirkungen hatte?
Ja.
Du, der du eigentlich so viel weißt über, wie wir funktionieren und wie auch dein eigener Körper funktioniert und trotzdem hast du dich stressen lassen vom Leben?
Ich glaube, das war eine Form von Arroganz. Also tatsächlich, ich habe mein Leben so genossen, bin morgens aufgestanden, ohne Zwänge, habe mein Kind in die Kita gebracht. Dann war das aber alles so, es ist geflossen. Ich habe dann ein bisschen geschrieben, am Café gesessen, gelesen, habe so gespielt mit meinem Leben. Und je größer der Erfolg wurde, umso mehr habe ich das so zur Seite gedrängt, also diese die wirklich wichtigen Momente und habe andere Dinge wichtig werden lassen. Ne? Also das Gefühl, kennt man mich, das Gefühl der Platzierung des Buches in der Bestsellerliste, das Gefühl, wie viele Tickets haben wir denn am Abend verkauft? Oh, es sind nur 900, keine 1000. Ja? Und du ertappst dich dabei. Ich hatte im letzten Jahr eine Nummer 1 Bestseller auf der Spiegel Bestsellerliste. Das Jahr davor war es die Nummer 2. Meinst du, ich hätte mich über die Nummer 2 gefreut? Im Leben nicht. Der Moment war, ach scheiße, nur eine 2.
Das ist ätzend, oder?
Es ist so ätzend, ja. Und es war, und das ist eine Form von Arroganz, dass man einfach nicht mehr akzeptiert. Auch du selbst musst einfach mal gucken, wie du haushaltst mit deinen Ressourcen und wende mal die Dinge an, die du so super anderen immer vermittelst. Ja? Bei anderen hilft das super, nur man selbst übersieht sich dabei. Und das war wirklich der Moment, als ich dann da lag im Krankenhaus. Das ist ja wie so eine Katharsis. Ja? Im Schamanismus spricht man auch von so einer Heldenreise. Also du musst auch mal auseinandergesetzt werden, wieder neu zusammengesetzt. Das war so ein Moment, wo ich sagte, okay, jetzt ab sofort ist deine Aufgabe nochmal, kümmere dich um dich und schreib mal die Dinge auf, ja, die dir wirklich gut tun und die sind dann alle sozusagen in dieses Buch geflossen.
Warst du auch einer, der immer viele Sachen gleichzeitig gemacht hat? Denn gerade das ist ja auch ein besonderer Stressfaktor, ne? Wie du auch in dem Buch schreibst und so weiter. Immer gleichzeitig machen Sachen.
Klar, also Seminare, Bücher, Shows, Einzelsitzungen, Fernsehauftritte und so weiter und so fort. Alles auf einmal, alles gleichzeitig. Und du redest dir auch ein,
Aber es findet ja nicht zeitlich gleichzeitig statt.
Eigentlich. Nein.
Das ist ja schon alles nacheinander, zeitlich gesehen.
Na doch, es findet schon immer, weil guck mal, ich sitze da, habe eine Einladung in eine Fernsehshow. Eigentlich wollte ich was schreiben. Also schreibe ich im Hinterkopf, überlege ich mir schon, was könnte ich denn jetzt in der Fernsehshow eigentlich erzählen über das, was ich schreibe. Während ich schreibe, denke ich an die Fernsehshow, aber gleichzeitig muss ich auch noch meine Show vorbereiten, die in 2 Monaten beginnt. Also es ist schon irgendwie alles gleichzeitig.
Ja,
und sich mal einen Moment so zu nehmen, sagen, ich mache eine Sache, schließe die auch ab. Und daraus entwickelt sich dann vielleicht auch eine neue Idee für eine neue Show, nachdem ich ein Buch geschrieben habe. Das ist viel besser und passt viel mehr zu unseren ja, zu unseren Anlagen und unseren Talenten, wie stetig immer gleichzeitig Mails checken, dann noch was schreiben, dann irgendwie noch ans Telefon gehen. Das funktioniert nicht. Ja. Wir sind nicht digital.
Was ist mit Fernsehen schauen und gleichzeitig auf dem Smartphone rumdatteln?
Ah, das ist auch geil. Also das kriege ich nicht hin. Meine Schwester kriegt das super hin. Ich kriege das nicht hin. Die ist aber auch 11 Jahre jünger.
Ja, die Frage ist, stresst das?
Ja, natürlich
stresst das. Stresst das alle?
Ja.
Oder stresst das Frauen, die ja angeblich so multitaskingfähig sind?
Nee, es stresst uns alle, weil wir tatsächlich, wir schließen nichts mehr ab, alles ist offen und wir lassen uns stetig von rechts nach links emotional werfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zum Beispiel, ich mache irgendwie mein Ding, ich fühle mich total gut, ich öffne meine Mails und da ist eine E-Mail von meinem Steuerberater. Mhm. So, in dem Moment verliere ich schon den Spaß. Wo ich so denke, ach du Scheiße, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja,
klar, stimmt.
Und also es zieht mich, es ist ja nicht so, dass ich mich befreien kann von diesem Moment. Es ist analog, sind wir zum Beispiel auf unsere Freunde angewiesen. Analog bedeutet, wir haben gute Freunde, die wir anfassen können, die neben uns sitzen, die unseren Gesichtsausdruck sehen, wenn wir was mit ihnen besprechen. Mhm. Die Gruppe bietet dir eigentlich immer Schutz, so sind wir Menschen angelegt. Ja? Wenn die Gruppe uns verstößt, dann sind wir schutzlos, dann sterben wir. So. Mal übertrieben gesprochen. Facebook und die digitalen Medien und auch das Fernsehen, die simulieren uns ja nur eine Form der Unterhaltung oder eine Form des Beteiligtseins, Mitglied zu sein in einer Gruppe. Das ist eine Illusion. Du kannst 2000 Facebook-Freunde haben, du triffst 1800 davon auf der, oder 1999 auf der Straße und keiner sagt dir Hallo, weil ihr kennt euch nicht.
Aber wenn ich chatte zum Beispiel, dann bin ich ja schon
ja, aktiv klar. beteiligt. Da fehlt dir aber auch wieder dieser Gesichtsausdruck. Wie viele Missverständnisse entstehen einfach nur durch Schreiben? Und deshalb gibt es ja mittlerweile diese kleinen Emoji-Cons,
ja,
wo du eben hinter jedem Satz nochmal, guck mal, das meinte ich lustig. Das ist wie wenn du, ich erzähle dir einen Witz und sag dir, das ist aber jetzt wirklich ein Witz. Ne? Also das meine ich nicht ernst.
Ja.
Also wir haben große Probleme, das umzusetzen ins Analoge und das stresst uns total.
Es sind ja vor allem auch Bilder, die unser Denken, unser körperliches Wohlbefinden beeinflussen. Du hast ja auch so kleine Techniken. Eine finde ich eigentlich besonders schön, das ist die Königsrobe.
Ah ja.
Die Königsrobe oder auch die Engelflügel, die ich kannte, wenn ich in ein Vorstellungsgespräch gehe oder so weiter. Ich tue so, als hätte ich hinten große Engelsflügel.
Super.
Und ich gehe ganz anders. Ja. Ich fühle mich ganz anders. Ich fühle mich größer. Was ist das mit der Königsrobe?
Die Königsrobe setzt eben auch an diesem Gefühl an, zu sagen, ich schreite in den Raum und habe diese lange Robe, die der König trägt und habe eine Krone auf dem Kopf und ich gehe einfach mal so erhaben in diesen Raum hinein. Ja? Das ist ein ähnlicher Effekt wie bei den Engelsflügeln, wo du dir vorstellst, du bist ein Engel und breitest in dem Moment, wenn du den Raum betrittst, deine Flügel aus. So im Endeffekt kennen wir das, unsere Oma oder meine Oma hat das immer zu mir gesagt, Junge, Brust raus, Bauch rein. Ne? Ja, okay. Stell dich mal gerade hin, geh mal gerade so.
Das hat aber was Verspanntes natürlich.
Das hat was Verspanntes. Und hier haben wir diesen Effekt, dass das, die Dinge, die wir uns bildlich vorstellen, sofort eine Auswirkung auf unsere Körperlichkeit haben. Also wenn wir mal normal durch einen Raum gehen, dann nehmen wir unsere normale Körperlichkeit an, vielleicht ein bisschen nach vorne gebeugt, stellen wir uns vor, wir haben eine Königsrobe um den Hals, ja, die ganz lang ist und dann eine Krone auf, dann gehen wir tatsächlich viel erhabener und werden von Anfang an ganz anders wahrgenommen von unserer Umwelt. Ja? Und gleichzeitig reflektiert es in uns hinein eine Erkenntnis in uns, dass wir erhaben sein können, dass wir hier sind in diesem Moment und wir machen uns das spielerisch bewusst, ohne dass wir jetzt rational darüber nachdenken müssen.
Weißt du was, Jan, was mir jetzt gerade noch einfällt? Ich hätte dich eigentlich gebraucht.
Ja.
Für das Spiel HSV gegen Gladbach.
Ach, hör auf jetzt wieder. Ja,
nee, jetzt aber diesmal andersrum.
Ja,
allerdings. Weißt du, ich als HSV-Fan, ja, ist ja wirklich bitter.
Das ist bitter. Die Uhr bleibt stehen.
Oder in Wolfsburg hätte ich dich gebrauchen können, dass die zu Hause gegen Köln verlieren wenigstens.
Also,
was hättest du gemacht? Ich meine, wenn du jetzt da gewesen wärst, was hättest du gemacht, dass doch noch alles gut gewesen wäre?
Ja, es ist vielleicht so eine Eigendynamik. Weißt du, was ich getan hätte? Ich hätte, glaube ich, mich früher damit abgefunden und hätte dann eine Lockerheit herbeigeführt, indem ich gesagt habe, wir steigen jetzt ab.
Ja, aber dann hätte ich es nicht bis zum letzten Spieltag rauszögern können.
Ja, ich weiß.
Das geht so nicht im Sport.
Nee, weißt du, die Kölner hatten so einen Moment und da haben die plötzlich aufgespielt. Ja, die haben so irgendwann gesagt, wir steigen ab. Was soll jetzt noch passieren? Und dann hätten sie aufgespielt, weil es gibt mir die Möglichkeit, mich nochmal neu aufzustellen. Mhm. Es gibt so einen schönen Spruch, ich habe das auf meiner Internetseite mit so einem Kind. Du siehst ein Kind laufen, als Kind lernt laufen, ja, mhm, und fällt dann hin. Und was macht ein Kind? In dem Moment steht es auf und grinst dich an. Und wir als Eltern sagen, komm, noch einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt. Ja, also wir freuen uns einen Apfel, wenn so ein Kind vor uns steht, das, mhm, was übt, was es noch nicht kann. Laufen.
Ja, ja? Ja, ja.
Ich habe noch nie einen Erwachsenen gesehen, der zu einem Kind gesagt hat, weißt du was, bleib gerade liegen, das schaffst du eh nicht. Ja, wie soll das denn gehen? Das kenne ich nicht, macht kein Erwachsener. Mhm. Aber wie oft reden wir so mit uns? Also wir machen uns selbst in dem Moment einen Stress und machen uns fertig. Mhm. So. Und da gibt es eine Sache, die da noch dahinter steckt. Das Kind lacht, wenn es fällt.
Mhm.
Und diese Frage, wann warst du beim letzten Mal so glücklich, als du gescheitert bist? Also mal zu sagen, das Scheitern, wenn ich Erfolg haben will, gehört das Scheitern einfach dazu.
Ey, jetzt willst du mir gerade den Abstieg in die zweite Liga, willst du mir gerade schön reden.
Um dann wie Phönix aus der Asche nochmal neu geboren zu werden. Geh mal so ran.
Wenn das mal so einfach werde.
Ja, ich verstehe das. Und weißt du, wenn es um den Fußballspieler geht, das tut dem höllisch weh, aber er hat schon so oft verloren. Alles andere, was dranhängt, das sind dann wieder die Finanzierung. Wie kommen wir überhaupt wieder zurück in die erste Liga und so weiter? Das sind alles andere Probleme, die haben mit dem Fußballspielen eigentlich gar nichts mehr zu tun.
Ja.
Ja. Aber dennoch ist es schade und ja. Vielleicht ist es auch eine Katharsis.
Ganz kurz ein Satz. Was hast du damals, es war 2009, Gladbach HSV, du warst im Gladbacher Stadion, die waren abstiegsbedroht und sie haben 4-1 gewonnen. Was hast du damals noch genau gemacht?
Das war einfach der skurrile Moment. Plötzlich steht ein Typ mit dieser Frisur, die ich da habe, auf dem Rasen.
Ja.
Und
man muss sagen, diese tolle. Du hast eine Platte oben, fast Platte, aber diese eine wunderschön geschwungene Tolle.
Ja. Genau, ja.
Ja, da steht er auf dem Rasen.
Der steht da auf dem Rasen und ich kam gerade aus einem Moment, wo ich sehr viel Glück hatte. Ich hatte damals eine Fernsehsendung gewonnen, wo ich ganz viel Geld gewonnen habe durch das, was ich da tue. Also ich war so auf so einem Hoch und bin rein in diesem Moment und sagte, okay, mir gehört die Welt. Ja. Und meine Suggestion ist heute, ihr werdet gewinnen. Das ganze Glück, das ich habe, das bringe ich euch jetzt mit und es wird hier und zeigte dann eben auf die Gladbacher, ihr werdet dieses Glück haben, ihr werdet dieses Spiel gewinnen.
Und die Spieler waren schon auf dem Platz?
Die waren rechts, links und auf der anderen Seite der HSV. Ja. Und ich glaube, dass die Spieler dachten, es ist jetzt unsere letzte Chance. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, sonst werden wir hier immer noch mit Energiekristallen und so weiter zugeschüttet. Irgendwas läuft jetzt ganz komisch. Und die Hamburger waren halt irgendwie total perplex. Ja, was soll das? Also so Voodoo-Zauber plötzlich, was ist das? Und dieser kleine Moment, der hat so die Motivation gegeben.
Ja.
Und das ist es manchmal. Also der Kontext, dieses andere, das du plötzlich erlebst.
Ja, das stimmt.
Das ist das Wichtige.
Danke noch damals, für damals, ne? Ja, damals als HSV-Fan. Du weißt, wir hätten noch Deutscher Meister werden können, ne? Damals.
Ja,
also, das weißt du schon, ne?
Also jetzt bin ich nicht mehr der Gladbach gerettet hat.
Als abgestürzt hat. Sag mal, diese wunderbare Tolle da oben, die natürlich diesen Wiedererkennungswert hat.
Ja.
Ein Alleinstellungsmerkmal. Wie kam es dazu?
Du, ich hatte eine Affäre in einem Varieté-Theater, in dem ich gespielt hatte, in Bocholt, also ganz kleiner Ort in Nordrhein-Westfalen. Und da hatte ich eine Affäre und sie meinte, was du da tust, du musst mit deinen Haaren irgendwas machen. Dein Kopf ist doch so wichtig auf der Bühne, ne? Du hypnotisierst und machst da. Und dann machte ich, ja, mach doch mal. Und dann fing sie an, meinen Kopf zu rasieren. Das fand ich sehr erotisch, das war sehr schön. Und irgendwann stand ich vom Spiegel und sagte, stopp, jetzt lass das mal und nimm mal die andere Seite.
Ja.
Und so ist diese Tolle entstanden.
Nein.
Und das Spannende ist, auch die, ne, weil wir gerade über diesen skurrilen Moment gesprochen haben.
Ja.
Ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit einer kleinen Zeitung und die Chefredakteurin rief mich danach an, meinte, meine Tochter ist ihr größter Fan.
Ja.
Meinte so, wow, wie ist denn das? Ja, und Sie müssen wissen, sie ist 24 Jahre alt und sie hat sich jetzt auch ihre Frisur rasiert.
Oh nein.
Dachte ich, oh nee, jetzt läuft da ein 24-jähriges Mädchen mit meiner Frisur. Sagt sie, ja, da ist aber eine Story dahinter. Sie sagt, seit diesem Moment ist sie absolut glücklich, weil du musst wissen, sie ist gehbehindert. Und sie sagte zu ihrer Mutter, weißt du was, Mama, von diesem Moment an schauen mir die Menschen nicht mehr auf meine Füße, sondern immer in mein Gesicht. Und das hat sie glücklich gemacht. Und das ist der skurrile Moment, der uns dann entspannen lässt. Meine Frisur.
Herrlich. Jan Becker.
Super.
Neues Buch, das heißt Entspannt schaffst du alles mit Meditationsübungen, Entspannungsübungen, die du dir auch neu ausgedacht hast. Über ein, zwei haben wir heute Vormittag auch schon gesprochen.
Ja.
Entspannt schaffst du alles mit neuen Meditations- und Hypnosetechniken zu mehr Gelassenheit und Erfolg. Dann Dankeschön für heute. Und ich hoffe, du hilfst uns beim Wiederaufstieg in die erste Liga.
Und das ganz entspannt.
Du hast noch was gut zu machen.
Also, das werde ich.
Jan Becker, Grüße nach Berlin.
Vielen Dank für das Interview. Tschüss.
Talk mit Thies.